Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte in der Epheser-Reihe weitermachen und wir kommen zum Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Und da geht es gleich so weiter, denn da steht: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht und gut. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dies ist das erste Gebot, das eine Verheißung enthält. Ich sehe Leute blättern, ich warte noch ein bisschen. Epheser 6, 1 bis 9. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern lasst sie aufwachsen in der Erziehung und Zurechtweisung des Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, mit ungeteiltem Herzen, als gehorchtet ihr Christus. Dient ihnen nicht aus Liebedienerei, als wolltet ihr Menschen gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Seid ihnen wohlgesinnt und dient ihnen, als dientet ihr dem Herrn und nicht einem Menschen. Ihr wisst, dass jeder, der etwas Gutes tut, es vom Herrn zurückbekommen wird, sei er nun Sklave oder Freier. Und ihr Herren, verhaltet euch euren Sklaven gegenüber ebenso. Lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Liebe Schwestern und Brüder, beim letzten Mal aus der Epheser-Reihe haben wir gehört vom Verhalten der Ehemänner und Ehefrauen. Das sind sogenannte Haustafeln, Regeln, Ratschläge, ja doch eher Regeln für das Zusammenleben in einer antiken Hausgemeinschaft. Und dazu gehören eben Ehemänner und Frauen, aber eben auch Kinder und Eltern und Herren und Sklaven. Solche Hausgemeinschaften waren etwas völlig anderes als unsere heutigen Kleinfamilien. Eher schon so ein bisschen was wie Patchwork, wie man heute sagt. Am ehesten vielleicht sogar wie sowas wie Bauernhöfe, die es ja auch immer weniger gibt. Jedenfalls eine Gemeinschaft der Geschlechter, der Generationen und eben auch der gemeinsamen Arbeit. Und sehr ausführlich hatten wir die Anweisungen an Ehemänner und Ehefrauen. Jetzt geht es etwas kürzer um Eltern und Kinder und um Herren und Sklaven. Bereiche des Lebens, in denen eben auch das Konfliktpotenzial groß ist. Man könnte ja fragen, warum gibt es solche Haustafeln überhaupt? Kann man das Leben nicht einfach laufen lassen? Das wird sich dann schon finden. Kann man, aber dann kracht es erfahrungsgemäß. Und im Bestreben, da Frieden reinzubringen, hat man eben solche Regeln und Ratschläge aufgestellt und es funktioniert ja auch leidlich. Aber ist eben auch erstmal ganz weltlich, nicht christlich. Auch das, was Paulus hier schreibt, ist erstmal wieder überhaupt nichts Neues. Auf den ersten Blick würde jeder Römer und jeder Grieche das abnicken. Kennen wir. Normal. Machen wir auch. Ganz normales bürgerliches Leben, so wie alle Welt lebt damals. Aber auch hier wieder, beim genauen Hinsehen ist dann doch etwas anders. Es ist nicht revolutionär, mehr so reformiert. Also Veränderung schon, aber eben nicht explosiv, sondern evolutionär, also sich entwickelt. Und das ist für das Leben ja auch besser, wie wir wissen oder wissen sollten. Gut, manchmal, sehe ich auch ein, manchmal geht es nicht anders, als dass eine Revolution kommt. Manchmal ist so viel Druck im Kessel, da ist eine Explosion unvermeidlich. Aber Gottes Weg, der Weg der Christen, ist ein anderer. Ein Weg, auf dem weniger kaputt geht. Ein Weg, auf dem es weniger Opfer gibt. Und eigentlich auch ein Weg, der dauerhafter zur Veränderung führt. Wie schnell folgt auf die Revolution, die Gegenrevolution? Dann doch lieber Reform und Evolution. Langsame und kleine Schritte, die aber alle mitgehen können. Gut, kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, hat die Kirche oft gemacht, sich dann gleich mit den bestehenden Verhältnissen abgefunden und das für heilig erklärt, lieber gar nichts verändern. Das ist auch falsch. Manchmal hat die Kirche das Bestehende, wie gesagt, sogar heilig gesprochen, ist doch alles prima, so wie es ist, Gottes Wille, ganz falsch. Jesus vergleicht das Reich Gottes einmal mit einem Sauerteig. Ein Sauerteig, der alles nach und nach durchdringt und die Sache, um die es geht, erst wirklich schmackhaft und genießbar macht. Und so sollen die Christen in den weltlichen Ordnungen wirken. Beim letzten Mal hörten wir, wie sowas geht, wenn es um Ehe geht. Wie kann Ehe so gelebt werden mit einer langsamen, aber stetigen Veränderung in gegenseitiger Unterordnung im Geist von Jesus? Äußerlich nichts Neues, von innen aber radikal neu. Und in diesem Geist geht es weiter. Wenn Paulus nun, wie es die Sitte ist, die Kinder anspricht. Und wenn er das tut, dann natürlich keine unmündigen Kinder. Auch ein beliebtes Missverständnis. Es geht hier nicht um unmündige Kinder, um kleine Kinder, die wir gerade in die Kinderstunde geschickt haben, sondern es geht um uns, liebe Schwestern und Brüder. Es geht um erwachsene Kinder. Erwachsene Kinder sind gemeint. Nicht Pädagogik und Erziehung ist hier das Thema, sondern das Miteinander von erwachsenen Kindern mit ihren Eltern. Gehorchen sollen sie. Die Kinder, den Eltern. Ja nun, das ist ein alter Hut. Was denn sonst? Das Neue? Im Herrn. Im Herrn. Es geht also nicht um irgendein bedingungsloses Mundhalten und tun, was die Alten sagen. Aber doch bedenken, dass die Alten Gründe haben, so zu reden, wie sie reden. Sie haben ja nun mal den Vorsprung der Lebenserfahrung. Sie haben halt vieles schon mal durch, was den Jüngeren erst noch bevorsteht. Und in der Antike war es ja so, dass alles, was die junge Generation gelernt hat, sie von ihren Eltern lernten. Bei uns ist das eher so die Schule, wo man alles Mögliche lernt. Gab es damals ja so nicht, also es wurde ja von den Älteren gelernt. Also ihnen auch zuhören und gehorchen und ihnen Gutes unterstellen, eben weil sie aus ihrer Erfahrung heraus reden und nicht um den Kindern das Leben noch schwerer zu machen. Und wissen, dass Eltern es gut meinen mit ihren Kindern. Sogar dann, wenn sie wirklich irren. Wahrscheinlich alles richtig, was die Eltern sagen. Und trotzdem meinen sie es gut. Und natürlich rede ich hier vom Normalfall. Ich weiß, es gibt schreckliche Ausnahmen. Aber normalerweise meinen es Eltern mit ihren Kindern gut. Aber selbst dann können sie beim besten Willen nicht allem gerecht werden und nicht alles richtig machen. Also gilt auch immer noch, wir müssen unseren Eltern auch vergeben. Und tun uns selbst damit was Gutes. Mir ist das so aufgegangen, als ich so Mitte 20 war. Wenn man dann so wirklich erwachsen ist, wenn man dann mal so ein bisschen zurückblickt und so denkt, ja, vieles, was ich meinen Eltern so vorgeworfen habe, worüber ich mich so geärgert habe, sie konnten es auch nicht besser, sie wussten es auch nicht besser. Also vergib, sie haben es gut gemeint und im Großen und Ganzen auch gut gemacht. Das ist sehr heilsam, wohltuend für einen selber und für das Verhältnis zu den Eltern erst recht. Und Vater und Mutter ehren, das ist ein Gebot an erwachsene Kinder. Ich sagte es ja schon. Das bedeutet, dass man die Alten im Alter nicht verkommen lässt, sondern dass man sich um sie kümmert. Sie versorgt, ihnen einen menschenwürdigen Lebensabend schenkt, so wie sie uns einen guten Lebensanfang geschenkt haben. Und das gilt uns allen, denn wir sind ja alle Kinder. Nicht alle sind Eltern und angeredet sind die Väter, so war die Sitte der Zeit. Aber ich denke, wir dürfen als Christen heute auch durchaus Eltern hören, wo wir Väter lesen. Andererseits, das Reizen zum Zorn ist wohl doch eher ein Väterproblem. Väter meine ich mal, und ich rede ja nicht wie der Blinde von der Farbe, neigen eher dazu, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, sich so von oben herab durchzusetzen, Druck auszuüben und erzeugen dann selbstverständlich Gegendruck bei den Kindern. Und an der Stelle steht auch wörtlich Kinder, nicht Söhne. Auch wenn wir eher so die zornigen jungen Männer vor Augen haben, nicht so sehr Frauen. Interessant, die Übersetzung der Zürcher Bibel finde ich, lasst sie aufwachsen. Lasst sie aufwachsen. Gebt ihnen Raum zum Wachsen in der Erziehung und Zurechtweisung des Herrn. Könnte man ja fast meinen, als sollten wir die Hauptarbeit dem Herrn überlassen. Und wenn wir als Väter, als Eltern aktiv werden, dann eben auch in der Erziehung und Zurechtweisung des Herrn. Auch da von Jesus her, wie der Vater im Himmel mir, so ich meinen Kindern. Zumindest möchte ich das, auch wenn es nicht immer gelingt. Und so eine Erziehung und Zurechtweisung ist ja dann nie despotisch, nie herrisch, nie gewaltsam. Jesus ist kein Gewaltherrscher. Jesus ist gütig, geduldig, liebevoll, hat unser Wohl im Blick und ich seins. Und ja, Eltern, die so erziehen wollen und ihre heranwachsenden und erwachsenen Kinder begleiten wollen, die müssen wahrscheinlich auch viel aushalten. Nicht jeder in gleichem Maße, aber ich könnte euch da auch manches erzählen aus meinem Vaterleben, aber das lasse ich hier mal. Aber das Geduldigsein und Gütigsein ist besser, als die Kinder zu etwas zu zwingen, was sie nicht wollen. Das gibt doch nur Trotzreaktionen und am Ende mehr Schaden als Nutzen. Also gehen wir mit unseren Kindern so um wie Jesus mit uns. Dann wird auch nicht alles perfekt, aber besser als wir denken, auf alle Fälle. Denn Gott, liebe Schwestern und Brüder, Gott will keine Kriecher ohne Rückgrat, die nur aus Angst tun, was sie ja eigentlich nicht wollen. Gott will Menschen, die aus freien Stücken sich für das Gute entscheiden und das Gute tun, ohne Angst. Und damit sind wir schon bei den Sklaven. Auch die sollen gehorchen, was denn sonst? Aber als Sklaven Christi und nicht als Schleimer und Kriecher. Nicht aus Liebedienerei, heißt das hier in der Bibel, in der Zürcher Übersetzung. Sondern mit Furcht und Zittern. Vor wem? Den Sklavenhaltern? Nicht doch. Vor dem Herrn. Mit Furcht und Zittern vor dem Herrn. So heißt an anderer Stelle Philipper 2, darum, meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin. Wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und Vollbringen bewirkt zu seinem eigenen Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und rein seid. Kinder Gottes, ohne Makel, mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Gott gehört unser Furcht und unser Zittern, keinem Menschen. Erinnert ihr euch an die Botschaft des Epheserbriefs, die ganzen ersten drei Kapitel? Wir sind doch befreit, liebe Schwestern und Brüder, wir sind doch befreit von allen Mächten und Herren dieser Welt, weil wir nur dem einen gehören und gehorchen, Jesus Christus. Und das ist das Neue für die Sklaven. Sie sind frei. Selbst wenn sie noch Sklaven sind. Sie tun den Willen Gottes. Selbst wenn sie nur ihre Arbeit tun, die ihnen die Chefs befohlen haben. Sie arbeiten aber für Jesus, nicht für den Chef. Und sie sehen im Chef auch nicht mehr den Feind, selbst dann, wenn der selber kein Christ ist. Sie tun ja den Willen Gottes, der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also sind die Sklaven ihren Herren wohlgesinnt und dienen ihnen, als dienten sie Jesus und nicht einem Menschen. Ja, und dann kann man fragen und wird ja auch immer gefragt, warum die Christen nicht trotzdem gegen die Sklaverei gekämpft haben und diese geistliche Freiheit nicht auch in menschliche Freiheit umgesetzt haben. Na, das wäre sicher nicht falsch gewesen, aber ich erinnere, was ich unter Stichwort Revolution und Evolution gesagt habe. Und als die Zeit gekommen war, auch das möchte ich immer gerne erwähnen, waren es Christen, die genau das angefangen haben, die Sklaven zu befreien. Aber wie ich schon sagte, die innere Freiheit, die geistliche Freiheit ist wichtiger und viel mehr wert als äußere Umstände. Aber diese äußeren Umstände werden auch schon von Paulus nicht für unantastbar erklärt, auch wenn die Kirche das oft in der Vergangenheit anders gesehen hat. Paulus sagt das nicht so. 1. Korinther 7, 21 sagt er, bist du als Sklave berufen worden, also Christ zu sein, soll es dich nicht kümmern, als Sklave zu sein. Kannst du aber frei werden, so nutzt die Gelegenheit dazu erst recht. Aber Gutes tun, liebe Schwestern und Brüder, kann man ja in jedem Stand. Das ist nicht abhängig von den äußeren Umständen. Und wenn man Gutes tut und es die weltlichen Herren nicht anerkennen, der himmlische Herr tut es ganz bestimmt. Und da denke ich immer wieder an so eine Begebenheit aus meinem Zivildienst. Ich war in einer kirchlichen Einrichtung, immerhin. Bald aber schon hatte ich das Gefühl, ich bin der Einzige, der es mit dem Glauben auch ernst meint. Und eines Tages wollte mein Chef, dass ich Listen schreibe. Computer hatten wir ja noch nicht so, man musste von Hand Listen schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Es war jedenfalls eine elende Fleißarbeit, so ein Statistikkram. Na gut. Mein Zivi-Kollege meinte, das wäre ja wohl ein dicker Hund und dafür wären wir als Zivis ja nicht da. Und das wäre eine Strafarbeit und das wäre eine Schikane und das soll ich mir mal lieber nicht gefallen lassen. Und so ein bisschen gewurmt hat mich das schon auch. Aber als mein Kollege so redete, da fiel mir dieser Vers aus dem Kolosserbrief ein, dem Schwesterbrief des Epheserbriefs. Da heißt es, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also habe ich die Statistiktabellen für Jesus geschrieben. Das sagte ich meinem Kollegen dann und habe weitergemacht. Der Kollege hat ein bisschen komisch geguckt, dachte, der Roland. Nach einer Weile kam dann mein Chef und meinte, ach ja, jetzt wäre es auch genug. Und ja, er wollte schon auch mal sehen, wie ich, der fromme Junge, mich wohl verhalten würde, wenn er von mir diese Arbeit verlangt, von der er wusste, dass jeder andere ordentlich gemeckert und sich beschwert hätte. Naja, so einfach kann christliches Zeugnis in der Arbeitswelt sein. Aber das ist auch kein Freibrief für Ungerechtigkeit. Also wenn es andere getroffen hätte, hätte ich vielleicht auch gesagt, lass dir das mal nicht gefallen. Aber ich bin Christ und alles, was ich tue, tue ich von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann kommt da ja noch auch ein Wort an die Sklavenhalter, also die menschlichen Herren. Und das ist nun ähnlich wie das Gebot an die christlichen Ehemänner, ihre Ehefrauen zu lieben. Ihr erinnert euch, alles andere als selbstverständlich. Das ist auch hier wieder der Hammer, was da den Herren so nebenbei noch mitgegeben wird. Den Herren, den Patriarchen, die in der damaligen Welt unumschränkte Gewalt hatten über die Menschen, die ihnen gehörten. Die ihnen wirklich gehörten. Ob das nun Ehefrauen waren oder Kinder oder eben Sklaven. Das gehörte denen. Und jetzt überleg mal so, wie dein Auto, Das war so wie du mit deinem Auto. Ja, wahrscheinlich behandelst du es gut, war ja auch teuer, aber letztlich machst du doch mit deinem Auto, was ich will. Also ich mache mit meinem Auto, was ich will. Und ob ich mein Auto gut behandle oder ob ich es quäle, ist meine Sache. Und wenn ich mein Auto zu Schrott fahre, dann ist das auch ganz allein meine Sache. Da lass mich doch von keinem reinreden. So mal als Beispiel, ne? Und so gingen die Herren damals mit den Sklaven um. Die meisten haben ihre Sklaven gut behandelt, weil die Sklaven waren ja auch teuer, man braucht sie, aber letztlich machst du mit den Sklaven, was du willst. Sachen, mit denen man das Recht hat, zu machen, was man will. Und dann diese Ermahnung, das muss man sich mal vorstellen, lass das drohen. Ne? Der Herr zum Sklaven, wenn du nicht machst, was ich dir jetzt sage, dann mache ich dich morgen Kopf kürzer. Ernst gemeint. Lass das drohen, sagt Paulus. Lass das drohen. Weil es einen Herrn gibt, der auch über euch steht, dem gegenüber ihr auch nur Sklaven seid. Lass das drohen. Natürlich sind da erstmal die Christen angesprochen, die das verstehen und auch annehmen, die als Christen ihr Verhalten verändern, wenn sie Sklaven haben, was ja verglichen eben einfach Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist damals. Aber es gilt den anderen eben auch, auch wenn sie das nicht wissen oder annehmen. Der Herr im Himmel wird auch über ihr Leben urteilen und Gutes belohnen und Böses bestrafen, ob sie es glauben oder nicht. Und vielleicht hat es dem einen oder anderen ja doch auch zu denken gegeben und mag uns heute auch trösten über manch einen schwer zu ertragenden Chef. Und mag uns dankbar machen, wenn wir das Glück haben, dass wir auch im Arbeitsleben unter Christen sein können, die ihren Glauben ernst nehmen. So als Oberthema zur Epheser-Reihe, meiner Predigtreihe, hatte ich ja gesagt, Mut zur Gemeinde. Und heute Mut zum Dienen. Mut zum Dienen. Und wenn ich das zusammenfassen soll, was da in diesen 9 Versen steht, dann würde ich auch mal wieder Luther zitieren, der zu unserem Sein in der Welt gesagt hat, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und gleichzeitig ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Kann man sich auch herzlich darüber aufregen, über den zweiten Satz natürlich. Das ist paradox und widersprüchlich, aber ich denke, es erklärt sich von dem, was wir gerade gehört haben. So paradox und widersprüchlich ist unser Leben in dieser Welt als Menschen, die schon Kinder Gottes sind, aber eben noch nicht im Himmel leben. Aber klar ist doch auch, wir sind freie Herren über alles, weil wir Kinder Gottes sind. Und so und nur so sind wir dann Diener eines jeden und tun Gutes, so viel wir können. Das ist nicht einfach. Das wird auch nicht immer verstanden. Und deshalb sage ich, dazu braucht es Mut. Mut zum Dienen in dem Herrn Jesus Christus. Und diesen Mut gebe Gott uns allen jeden Tag. Amen. Amen.